Es geht immer noch drunter und drüber bei Ex on the Beach. Wir sind verwirrt und vor allem Yassin ist verwirrt. Was will er eigentlich und wie ernst meint er es eigentlich mit den einzelnen Frauen? Das schauen wir uns in dieser Woche mal besonders an. Außerdem schauen wir uns besonders eine Serie bei Netflix an.
Wir haben in die neue Staffel Black Mirror reingeschaut, die nach 4 Jahren wieder zurückgekehrt ist. Und wir fragen uns, ob sich das lange Warten gelohnt hat.
Außerdem geht's um diese Ochsenknecht. Da gibt's News und Nathalie muss ran beim Intro-Quiz namens Ordni. Sie muss TV-Intros rückwärts erkennen. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Guten Abend, gute Nacht, willkommen zurück bei Fernsehen für alle. Ihr habt es geschafft und seid da, habt mal wieder euren Podcast-Player angeschmissen. Ihr steht gerade in der Schlange am Schwimmbad. Ihr steht vielleicht in der Schlange beim Penny und besorgt euch gerade Grillgut oder irgendwas anderes. Sie hat, ich kann nicht nochmal den Grillmeister der Woche hier ankündigen. Es ist, ich muss was anderes mir ausdenken. Ich habe aber keine Zeit mehr. Deswegen sage ich einfach nur, hier ist der Autoscooter Superboss. Hier ist Nathalie.
Hallo. Ich weiß nicht, was ein Autoscooter-Boss ist. Das habe ich noch nie gehört.
Ich dachte an diese Leute, weil ich dachte, bei mir hier im Ort ist irgendwie in 2 Wochen oder nächste Woche oder so, ist da hier
Rummel.
So, Rummel, a.k.a. Bürgerfest, a.k.a. Wie auch immer man das nennen will. Und da gibt es ja immer diese Autoscooter-Einparker. Und ich dachte gerade an die. Das war meine erste Sommer-Assoziation irgendwie.
Okay, ich dachte, du sagst irgendwie so.
Autoscooter-Superboss.
Ja, was soll das sein? Said no one ever. Ich dachte, du sagst irgendwie so Bademeister oder so.
Ja, daran habe ich nicht gedacht. Ich habe also seit Jahren kein Schwimmbad mehr betreten.
Ja, ich auch nicht.
Ich habe da Hygieneprobleme damit.
Ja, das ist echt so. Es riecht überall nach Urin.
Es riecht nach Urin, es riecht auch, häufig ist da mal so ein Kackerbällchen noch im Babybecken. Dann ist da noch so ein Pflaster, treibt dann im Schwimmerbecken rum und dann habe ich schon keinen Bock
mehr. Auf den Klos ist auch so alles nass, also überall alles. Man denkt ja, so, immer ist so Pfützen, es jetzt Wasser, so. Ist es Chlor, ist es was anderes?
Ja, und ich habe ja auch, ich bin voll in der Fußbubble auch drin bei TikTok, also nicht in der ästhetischen Fußbubble, sondern bin in dieser, wo man so alten Leuten so Sachen so abschabt vom Fuß.
Nein,
da bin ich halt auch drin.
Nein.
Ja, doch, und da ist, also deswegen bin ich auch Fußfetisch, nicht Fußfetisch, sondern Fußpilz. Ja, das ist, glaube ich, das schlimmste Opening ever von Fernsehen für alle, aber wir nehmen es mal so mit, weil wir haben ja eine umso schönere Folge heute. Mit vielen, vielen Inhalten, zum Beispiel mit Ex on the Beach in dieser Woche. Und da war mal wieder einiges los. Wir haben das Format mit Folge 7, glaube ich, beendet. Deswegen haben wir jetzt theoretisch 3 Folgen zu besprechen, wenn wir natürlich als KomplettistInnen in die Geschichte von Ex on the Beach Staffel 4 eingehen wollen. Und ich würde sagen, wir schauen mal locker durch diese 3 Folgen durch, also ob sich da irgendwas anbietet. Aber ich würde mal sagen, es vom Grund auf ist es jetzt nicht weniger geworden, dass ich mich jetzt über das Format gerade freue. Also ich finde immer noch, das ist eine sehr gute Staffel.
Ich finde es auch so gut. Es ist so peinlich, aber letztens dachte ich so, eigentlich müsste es immer 2 Folgen in der Woche geben. Ich finde eine irgendwie zu wenig. Weil
ja,
ich glaube,
weiß ich nicht.
Irgendwann war das doch immer so, oder? Oder habe ich das
verwechselt? Ich glaube nicht. Also Isle One kommt
oder
ja immer in
Doppelfolgen. Oder einmal am Anfang oder so, bei irgendwelchen ersten Folgen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall saß ich da so und dachte so, oh, so 45 Minuten und da passiert so viel. Es wäre irgendwie geil, wenn ich so einen Spielfilm daraus machen könnte.
Ja, also ich muss sagen, wenn man dann parallel noch irgendwie Kampf der Reality Stars, wenn man noch Charming Boys nebenbei hat und so, dann muss ich schon sagen, bin ich immer froh über diese Snackable-Folgen. Weil wir ja auch wissen, das wird jetzt dann wieder anders, wenn dann irgendwann noch andere Formate losgehen.
Ja.
Love Island, Sommerhaus der Stars, Promi Big Brother. Dann sind wir froh über diese kurzen Folgen. Und deswegen, ja, würde ich aktuell nicht tauschen wollen. Aber ja, im Gegensatz zu diesen anderen Formaten läuft gerade Ex on the Beach und legt gerade ordentlich vor. Noch immer ist diese ganze Sache mit Yassin, Paulina und Carina natürlich die Nummer 1 Story. in der Situation, in der wir ihn zuletzt gesehen haben oder zumindest hier besprochen haben, war das ja diese Streiterei mit Paulina, die sich dann da irgendwie aufgeregt hat, weil er da am Pool mit Carina rumgemacht hat. Und danach ging es dann veranlasst durch das Terror-Tablet für Yasin und Paulina auf ein Date. Ziplining gab es da mal wieder. Ich weiß nicht, zum wievielten hundertsten Mal ich mir ein Zipline-Date anschaue, aber hier wurde es so, naja, so nervenaufreibend wie fast nie angekündigt von Yasin. Also, dass Yasin da so Schiss hatte vor dieser Zipline. Ich weiß nicht, ob ich ihm das abgenommen habe, aber da wurde dann so ein bisschen ironisch geflirtet und so weiter. Und man hat schon gemerkt, Paulina macht sich dadurch jetzt durchaus wieder ein paar Hoffnungen. Aber dann unmittelbar danach kam, also nach dem Date, was für Paulina dann ganz positiv, glaube ich, ausgegangen ist. Sie ist dann mit einem ganz guten Gefühl raus und Yasin hat auch gemeint, okay, ist ja wichtig auch, dass wir hier normal miteinander reden können und so. Dann gab es aber tatsächlich die Entscheidung, Hand auf die Brust sozusagen oder Hand aufs Herz. Yasin fand wahrscheinlich eher Hand auf die Brust, aber Terror Tablet hat ihm die Wahl gestellt, Ex or Next, also Paulina oder Carina, wer fliegt raus? Und ja, Yasin hat sich dann, glaube ich, dann trotzdem aber wenig überraschend dafür entschieden, dass Carina im Haus bleibt und folglich Paulina rausfliegt.
Dieses Date irgendwie, das war ja so super emotional. Und da wusste ich schon so, oh nee, so Paulina, die ist ja wirklich von allen guten Geistern verlassen, muss man sagen. Ich weiß nicht, was mit der los ist, aber die haben das ja dann auch so mega gut zusammengeschnitten, dass sie dann so meinte, ja, ich hätte das nie erwartet, dass er mich nach Hause schickt. Und dann dachte ich mir so, hä? Seriously? Aber was? Das kann doch nicht, also das kannst du doch nicht ernsthaft sagen. Und dann schneiden die das zusammen, wie er fünfmal wieder sagt, ja, Paulina, ich mag dich mega gerne, es tut mir alles voll leid, aber wir werden niemals wieder zusammenkommen. Es ist vorbei. Und sie sitzt dann da und sagt so, es war mega intim und es war wieder wie früher und das hätte ich jetzt niemals gedacht. So, das, nein, entweder du lügst oder du bist wirklich
blind auf beiden Augen.
Ja, ich weiß nicht, was ist denn das?
Ja, oder halt, es schwingt das mit, was ja viele behaupten, dass sie die große Trash-Queen ist und natürlich genau weiß, was man in so einer Szene im Sprechzimmer halt sagen muss. Von wegen, also Paulina, schau, dass wir, also wir müssen jetzt hier nochmal kurz so Spannung aufbauen. Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze nochmal kurz hier sagen, dass du halt überrascht wärst, wenn er jetzt nicht dich wählen würde. Wir bräuchten die Sätze kurz einfach. Dann go. Ja. So, und vielleicht so, aber ich weiß auch nicht. Sie steigert sich da schon in eine Sache rein und ich glaube, die Sache, die da besprochen wurde, die war ja auch emotional. Ne? Also in diesem Date, da ging es ja wirklich um das Thema Fehlgeburt. Ne? Das war das Ding, oder? Sie war schwanger von Yasin, behauptet sie. Es gab danach ja so online, glaube ich, so ein paar Diskussionen, weil Yasin dann irgendwie so bei Insta so eine Diskussion aufgemacht hat von wegen, ich habe nie Bilder gesehen und ich habe das nie schwarz auf weiß bewiesen bekommen, dass sie irgendwie schwanger war. Ich will ihr da nichts unterstellen, aber trotzdem habe ich es ja nie gesehen und so hat er dann auch gesagt.
Ja, ich fand, also das habe ich gar nicht so mitbekommen, aber als sie sich da so unterhalten haben, habe ich dann so gedacht, wie war denn da die Timeline? Also die waren schon getrennt und sie hat dann rausgefunden, dass sie schwanger ist und dann meinte er aber auch so, ja, warum hast du mir das denn nicht gesagt oder warum hast du mir nicht Bescheid gesagt oder wusste er dann nur nichts von der ich habe das irgendwie nicht gecheckt, so. Das war alles so ein bisschen, weil sie hat dann so viel geweint und dann hat man nichts mehr verstanden.
Ich glaube, wir sollten da aber nicht irgendwie spekulieren oder keine Ahnung. Nee, das ist ja eh schon ein sehr unglückliches Thema, dass das so in dieser Sendung so behandelt werden muss oder behandelt wird überhaupt.
Das war auch so zwischen Tür und Angel. So, die machen so Ziplining, Kopf über. Und dann sitzt man da irgendwie auf so einer Decke und auf einmal fängt die da so an. Also ich habe es erst gar nicht richtig mitbekommen. Und dann reden die da so eine Minute drüber.
Ja, von ihr dann später auch so eingeordnet. Sie hat da gesagt, ich bin all in gegangen, ne? Und so ist es auch rübergekommen quasi. Den letzten Joker auch noch gezogen. Und es ist ein bisschen zynisch, wenn man darüber aber zu lange, glaube ich, spricht. Wir können es letztendlich nicht beurteilen, was da konkret vorgegangen ist. Relativ schnell nach Paulinas Auszug gab es die Ankündigung vom Terror-Tablet. In der Date-Cabana wartet eine neue Frau auf euch, und zwar Laura.
Hast du dich auch gefreut, Dennis?
Warum? Warum denkst du, dass ich mich gefreut habe?
Ja, weiß ich nicht. Also so mittlerweile, ne, man guckt ja so viele Formate. Da kann man dann schon irgendwann so einordnen, was so die andere Person so ganz gut findet.
Okay, ja, interessant. Ja. Also ich habe mich in dem Sinne nicht gefreut, weil ich dann doch noch bei Gabriela gerade festhänge. Ach, okay. Also
ja, die hat auch schöne braune Augen.
Ja, braune Augen, aber das genau. Ist mittlerweile, also ich finde Gabriela, wir lassen kurz, wir kommen gleich wieder zu dir zurück, Laura, aber Gabriela, komplette Enttäuschung mittlerweile. Also die ist da angekommen wie die Feuerwehr, ja. Ist, hat losgelegt, hat da rumgepöbelt und ist ja völlig eingeschlafen. Also da ist ja gar nichts mehr los.
Ja, aber die wacht wieder auf.
Ich spüre schon. Klar, sie hat mega viel Potenzial, aber irgendwie, sie muss es dann auch rauslassen. Naja, Laura auf jeden Fall lässt alles raus. Sie sitzt da in der Date-Kabane und macht sofort eigentlich gar nicht so viel, aber Yassin macht viel und hat direkt Bock. Er hat auch, wurde auch mehrfach eingeblendet, so ein Flüsterton irgendwie zu Dominik, irgendwie, das ist die Ex von einem Kumpel.
Meint er dann Tobi damit?
Grinse Tobi, ne?
Ja, da muss ich immer an dieses Bild denken mit der Fliege, ja. Was du mal fotografiert hast.
Ja, ich hätte es immer noch beim Handy irgendwie. Das sehe ich sehr oft beim Durchscrollen irgendwie. Ja. Der Grinse Tobi. Naja, aber der kommt ja dann noch vermutlich, aber ich weiß nicht, ob Yassin sein Kumpel ist, aber vermutlich, ne?
Nee, naja, also ja, aber Laura hat ja selber schon gesagt, sie kennen sich halt einmal gesehen und ansonsten von Instagram. Und der sagt so, ja, meinst du, der findet das schlimm, der Kumpel? Ich denke mir so, hä? Also, als wären die irgendwie super close.
Ja, Dominik und Yassin finden Laura auf jeden Fall toll und stehen eigentlich ständig um sie herum. Und Yassin lässt kein Kompliment aus, meint auch irgendwie, optisch holst du die Toten wieder zum Leben. Und da gab es noch ganz viele andere Sachen. Bisschen merkwürdig, wie sich Yassin einfach verhält, weil er kann ja nicht, also das geht ja nicht, dass er so blauäugig ist, dass er denkt, das würde Carina nicht interessieren. Und es ist ja auch jetzt nicht ein x-beliebiger Flirt zwischen ihm und Carina. Also das war ja schon sehr close. Und er war ja auch so super exklusiv. Er hat ja mit keinem anderen, außer Paulina natürlich, ganz am Anfang was gehabt. So. Und deswegen wundert man sich einfach ein bisschen über das Verhalten. Es kann eigentlich kein Versehen sein, dass er da sich so an Laura ranmacht und dann irgendwie vergisst, oh, das, wie kommt das jetzt denn rüber bei Carina? Ich weiß es gar nicht und so. Keine Ahnung, das ist doch einfach nur eine billige Nummer.
Ich verstehe es auch nicht so richtig. Aber eine billige Nummer?
Nein, also Yassins Verhalten meine ich jetzt. Nein, aber das ist auch eine billige Nummer, um einfach Sendezeit und halt diese Storyline machen zu können. Er sagte dann auch irgendwann, ich werde im Sprechzimmer komischerweise immer nach Laura gefragt, wie kann das nur passieren? So, ja, oh Wunder, ja. Ey, wenn du dich an sie ranmachst und da jemanden hast, der ständig dann natürlich auch gefragt wird, warum bist du so traurig? Natürlich ist das dann gerade die Storyline Nummer 1 in dem Haus. Ist doch klar, das weiß natürlich auch Yassin.
Ja, aber ich fand das dann so lustig, dass er dann mit ihr so krass tanzt. Und dann fragt er die Männer, ja, aber das war noch okay, oder? Es war noch okay. Und Johnny und Maurice beide so, ich würde es nicht nochmal machen an der Stelle. Also echt, hä? Ich weiß nicht, irgendwie, der gibt mir so krasse, also ich habe irgendwie das Gefühl, der ist so 16 geworden und danach ist er nicht mehr gealtert, also nur noch so körperlich so gewachsen. Aber ansonsten ist er einfach wie so Typen in der Schule auch wieder immer so spricht, wie der die auch so belagert hat. Also du bist ja wirklich, also du bist ja so schön, du bist wirklich richtig, richtig schön. Ich so, okay, danke. Also wirklich, Laura, also du siehst so toll aus.
Und was muss ich jetzt tun, damit du mich küsst?
Das ist alles irgendwie so, ich weiß nicht, so Teenager-mäßig.
Aber ich bin dir auch zu kindisch, gell? Ich bin ja eh zu kindisch, gell?
Gell? Ja. Dann nur so 100 Fragen stellen, was soll die darauf sagen? Also,
ja, aber ich meine, das ist ja, glaube ich, auch sein Charme. Und ich habe jetzt mittlerweile schon mehrere Frauen auch im Privatleben kennengelernt, die sagen, Yassin ist zu 100% deren Typ, weil das irgendwie, diese Art kommt einfach gut an.
Weil er wunderschön ist,
weil er einfach ein Flegel ist, einer von der letzten Bank, ne? So eine, hier, vor lauter Bengeln, Arsch mit Ohren.
Ja, genau, aber es ist halt wirklich so. Also ich finde ihn auch nicht unsympathisch, aber es ist halt, irgendwann ist auch gut. Also man muss doch dann irgendwann, wenn man über 30 ist, so viel Empathie haben. Und
ist er über 30?
Checken. Ja, der ist doch damit der Älteste.
Echt?
Ja, und es kommt ja nicht so rüber, weil er sich so komisch verhält, das meine ich ja.
Ich dachte immer so, der ist so 28 oder so.
Nee.
Naja, auf jeden Fall macht er weiter und macht er weiter und irgendwann, weiter, ja, ist Carina dann doch an einem Punkt, wo sie, obwohl sie ja die ganze Zeit behauptet, nö, also ich bin die letzte Frau, die irgendwie neidisch ist und eifersüchtig, ich glaube, da habe ich auch nichts zu befürchten und so weiter und Yasin weiß, wo er ist und so, irgendwann dann doch, also irgendwann gibt es ja dann auch nochmal, glaube ich, ein Date oder sowas in der Art und Yasin und Laura haben immer mehr miteinander zu tun oder nee, es gibt diese Party, ne, wo die dann so tanzen und ich glaube, das war ja das was zum Überlaufen gebracht, als dann
ja, weil der da auch jetzt besoffen war.
Ja gut, aber das ist jetzt nicht, also das ist ja oft genug, aber da hat er dann auch noch im Suff quasi sie so angetanzt und sie auch abgeleckt, ja, und so und dann komischerweise hat Carina das nicht super gut gefunden.
Also Carina, ich verstehe die nicht so richtig, weil ich glaube, die ist schon entspannt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, die will so auf Zwang so ein Cool Girl sein. Also, kennst du das? Nee, das ist immer was anderes. So Cool Girl ist ja, also hängt auch damit zusammen, aber ist quasi so dieses, ja, komm, also ich bin jetzt, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich bin ja da total offen. Und wenn ich jetzt irgendwie lauter werden würde, dann würde man ja vielleicht gleich die crazy Tante sein. Und das will ich ja nicht. Und ich bin ja einfach, ich bin ja cool.
Ja, so ein Kumpeltyp auch aber, ein bisschen, ne? Also sowohl irgendwie Partnerin und irgendwie auch, ja, also interessante Frau, aber gleichzeitig auch irgendwie Kumpel, so. Kumpeltyp.
Ja, genau. So, sie will, aber das ist irgendwie teilweise so erzwungen und man merkt es ja dann auch, wenn man zum Beispiel mal in ihre Insta-Stories guckt. Und jetzt diese Woche fängt sie da irgendwie so Beef mit Laura an, was auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil mir die Sendung ja schon ewig abgedreht ist. Und da denkt man sich so, ja, aber wo ist dann deine Entspanntheit hin? Also kann ja nicht so echt sein.
Wenn man jetzt ihre anderen Äußerungen anschaut, dann ergibt es ja irgendwo Sinn, dass sie das so überspielt mit dieser Coolness, weil sie meint ja irgendwie, ich investiere sozusagen immer mehr und bin dann am Ende die Blöde und jetzt passiert es schon wieder und so. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie da nochmal 3 Schippen an so Coolness obendrauf schippt. Ja. Einfach um sich da selbst zu schützen. So, das verstehe ich dann schon, aber ey, mein Gott, das passiert halt. Und ich meine, sie sagt es auch selbst, ne? Also es ist der Yasin, den man kennt. Also ja, ist es so. Ist nicht überraschend. So, also du hast dir ihn ausgesucht, du fandest ihn von Anfang an geil. Dann ist es jetzt leider das Risiko, das damit einhergegangen ist. So.
Ja, leider ja. Wie fandest du dann die große Erleuchtung, die das so ein bisschen aufgelöst hat.
Da hatte ich natürlich Gänsehaut. Weil, magisch. Weil es war natürlich ein Zeichen oder? Von oben, dass hier der Yasin wieder zu seiner rechtmäßigen Frau zurückfindet, weil also dass er da wirklich gerade seine Badehose sucht und dann quasi auf die Kette von Carina stößt, auf der Suche nach seiner Badehose, das ist für mich tatsächlich einer der ergreifendsten Momente in diesem Trash-TV-Jahr. Weil auch Dominik das dann ja auch so schön eingeordnet hat.
Das ist
hat
ein gesagt, Zeichen.
Ist ein Zeichen. Ist ein Zeichen.
Ja. Oh mein Gott. Generell, wenn Dominik und Yasin miteinander reden, da ist so viel Leere in der Luft. Also das ist ja wirklich.
Sehr viel Leere generell.
Alter, ja, da kommt ja gar nichts bei rum. Das ist ja wirklich auch wieder wie die beiden Jungs, die so in der letzten Reihe so sitzen und dann so, ja, die ist schon geil, die ist schon geil. So, und dann treffen die sich da und der sagt so, ja, und dann sehe ich da dieses Armband. Und ich dachte erst, die hätte das verloren und es hätte irgendwo random auf dem Boden gelegen. Aber es lag ja im Schlafzimmer auf der Kommode, wo sie es abgelegt hat. Das ist kein Zeichen, das ist einfach der Platz, wo sie ihre Sachen ablegt.
Er hat es gesehen, er hat es nicht mal gefunden, er hat es gesehen.
Ja. Und er ist ja auch 5-mal da lang gelaufen und hat da immer so geguckt.
Aber es gab noch einige andere magische Momente. Auf jeden Fall, das ist jetzt der Stand bei Yasin, Carina, Laura und Paulina, die ja schon raus ist. Ich glaube, ansonsten können wir es kürzer halten. Aber bleiben wir mal kurz bei Dominik, weil er natürlich immer noch unser Lieblingskandidat da drin ist und für einige weitere Diskussionen sorgt. Und man merkt auch, dass die Produktion sehr großen Spaß mit ihnen hat, weil man ihn quasi permanent als Witzfigur benutzen kann, weil dieser Zusammenschnitt, ich weiß nicht, wie oft er schon gebraucht wurde, wie Dominik jeder einzelnen Frau jeder einzelnen Frau da dieselben Komplimente macht und so weiter. Und langsam ist es ja auch im Haus bekannt und das ist eigentlich auch so ein Running Gag. Also da gefällt mir auch Gabriela eben ganz gut, dass sie ihn so durchschaut hat und jetzt eigentlich in so einer Anti-Haltung auch drin ist, da wo ja Chiara eh schon seit ein paar Wochen gefühlt drinsteckt. Und so richtig, glaube ich, kommt für ihn da keine in Frage. Anastasia, klar, ne, da gab es den großen Sex-Eklat in der Badewanne.
Also Anastasia ist wirklich schmerzfrei, das muss ich jetzt mal so sagen. Alleine dieses Gespräch, was sie vorher hatten auf dieser Schaukel. Nee, allein, wenn er schon anfängt zu reden, da kriege ich so Beklemmung. Und ich könnte niemals überhaupt auch so nah da so mit dem sitzen. Und dann fängt er da so an, schon so in so eine komische Richtung zu gehen. Ja, lass uns das doch machen. Und ja, Freundschaft bloß. Da war ich schon... Das ist so,
ich gebe dir jetzt Feuer, das heißt, du bist meine Bitch.
Du bist meine Bitch. Das war so kurz vor Wiener Fotzen-Moment irgendwie. Weil er dann auch so meinte, ja, das sagen wir in Wien. Dachte mir so, in welchen Kreisen bewegst du dich eigentlich? Das habe ich noch nie gehört. Was soll das sein?
Aber Anastasia fand es super, muss man sagen. Ach so, meine Bitch, ich bin, ja, okay, cool. Cool. Und ja, sie wollte ihn aber ausprobieren und das hat sie auch geschafft. Ne? Sie hat dann mit ihm tatsächlich in der Badewanne durchaus engeren Kontakt gehabt. Und dann gab es auch die Szene, wie, glaube ich, Chiara und, nee, Lisa, glaube ich, oder? Doch. Lisa und Gabriela, Chiara. Haben dann die beiden auch entdeckt und sind sofort wie die zwei Blumenmädchen da weggerannt und dann, wir haben die gesehen, haha, wir wissen was, was ihr nicht wisst und so. Anastasia hat dann auch gar kein Hehl drum gemacht und natürlich auch Dominik hat jetzt nicht unbedingt hinterm Berg gehalten mit der Information und hat sich dann am nächsten Morgen, glaube ich, dann direkt abklatschen lassen, eben auch wieder von Yassin und da gab es dann das Gespräch, ja hier, geil, also ich bin so befreit, und geil, ja.
Ja, mich ärgert das ein bisschen, dass so ein peinlicher Typ, also es ist ja wirklich mit die peinlichste Figur, die seit langem in so einem Format war. Und dass ausgerechnet derjenige ist, der da übel zum Zug kommt. Das finde ich irgendwie frech. Das soll es nicht aber sein.
Es war doch das erste Mal jetzt.
Wie?
Wie?
Was?
Das erste Mal Sex hatte er doch jetzt im Haus.
Ja, aber halt zweimal und irgendwie länger als alle anderen da. Also es schien zumindest so.
Hä, aber wieso zweimal?
Und dann auch so ohne Anstrengung irgendwie, wenn das jetzt Carina und Yassin gewesen wären, da wäre noch ein bisschen mehr so Background-Story gewesen, aber einfach wegen diesem einen Abend und keine Ahnung, weil Anastasia anscheinend doch keinen Bock mehr auf ihren Ex-Freund hat. So,
naja, sie hatte ja am Tag davor doch noch Bock mit Maurice auch was zu haben, ne? Also,
ja, aber nur einen Tag.
Ja, aber an zwei Abenden mit zwei Männern ist schon auch eine Ansage von Anastasia. Also die ist, würde ich mal sagen, ganz gut angekommen in ihren ersten drei Tagen überhaupt Fernsehauftritte, gleich mal zweimal Sex gehabt. Also ist auch eine Ansage auf jeden Fall, bewirbt sich damit auch gleich für weitere Formate. Aber als es dann um diese Sexdiskussionen ging, ne, also quasi, boah krass, hier geht's richtig ab und so, dann hat auf einmal auch Laura sich eingeschaltet und hat gemeint, nee, nicht dreimal, sondern viermal gab's mittlerweile Sex im Haus, wie auch immer man jetzt Sex definieren will. Aber ich habe da auch mitgemischt, mit Johnny nämlich. Hat sie dann ja irgendwann auch wieder nebeneinander geschlafen und da gab es dann auch unter der Bettdecke Action. Ist, glaube ich, aber auch abzusehen gewesen, weil Laura ja auch selber zugibt, ne, sie hat wieder Bock auf Johnny, aber wünscht sich generell, dass Johnny wieder auch ein bisschen mehr auf sie zukommt. Aber ich habe da keinen Zweifel daran, dass es bei denen eigentlich bis zum Ende auch funktionieren wird.
Ja, glaube ich auch. Also draußen bin ich mir nicht sicher, weil, ja, weiß ich nicht, ich finde Johnny halt trotzdem komisch und ich finde eigentlich Laura zu cool für den. Aber
nein. Naja.
Was? Naja.
Ja, nee, also ich finde Laura jetzt nicht super cool.
Nicht?
Ich wollte so ein bisschen Mark Robin-Impression machen, aber habe ich nicht ganz geschafft. Also. Laura. Nee, aber ich finde sie nicht so super cool, weil die irgendwie so aufgedreht ist und dann auch immer so 100% hinter allem steht, was die Frauen machen. Also vor allem, was Paulina angeht, da immer so super zu 100% dahinter stand. Und ich war halt nicht der größte Paulina-Fan, deswegen fand ich jetzt Laura manchmal
nicht,
so ein bisschen zu protective.
Okay, fair enough. Wie fandest du diese Story mit Maurice und Anastasia? Weil das fand ich irgendwie ein bisschen, das ist so abrupt geendet. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es hing damit zusammen, dass das Terror-Tablet dann Lisa und Roman quasi, also dass sie ihn da rausgewählt hat Und ich glaube, Anastasia und Maurice hatten Angst, dass sie das hätten sein können. Und dass es der Rot Tablet so gesagt hätte, ja, ihr seid euch jetzt wieder näher gekommen, ex or next oder so. Weil kurz danach waren die dann so, ja, ich glaube, also, nee, lass uns das nicht nochmal machen, das war nicht so gut gestern. Also hätte einfach gereicht, wenn wir einfach schlafen gegangen wären. Und dann war das auf einmal beendet. Ich dachte so, okay, hängt das damit zusammen, dass ihr Angst hattet, rauszugehen?
Ja, das könnte natürlich sein, ne? Ich habe es mir nicht gedacht, aber ich bei Anastasia irgendwie, da habe ich irgendwie das Gefühl, die ist so erstens noch komplett überfordert von dem, was sie da machen muss oder machen soll und macht irgendwie jetzt gerade so super viel in ihren ersten paar Tagen da in dem Format und andererseits glaube ich irgendwo auch der Geschichte, dass die sich immer noch irgendwie gut finden und ja, dass es so ein undefinierbarer Bereich ist, wo sich diese Beziehung gerade befindet, weil diese ganze Trennungsgeschichte mit diesem Onlyfans auch und das ist alles, weiß ich auch nicht, das hat doch von beiden nicht so richtig viel Sinn ergeben und dann ist Anastasia auch so eine Heulerin, die wirklich bei jeder Kleinigkeit so super Nervenzusammenbruch bekommt und er hat da jetzt auch nichts anderes am Start, deswegen why not so, man merkt auch noch, sie hängt an ihm, also ich weiß auch nicht, die beiden sind für mich noch schwer zu lesen, aber ich glaube, vieles hängt noch an der Unerfahrenheit und einfach nur ein bisschen so Überforderung und Geilheit. Dann auch noch trinken sie auch sehr viel und dann ja führt das eine zum anderen, glaube ich.
Ja, stimmt.
Ja, und dann haben wir noch Chiara und den Neuankömmling Vladi. Weil Vladi ist ja der Ex von Chiara. Auf den hat sie sich jetzt nicht sonderlich gefreut, weil er sie nämlich betrogen hat. Und da fand ich auch ja, sehr schöne Szenen beziehungsweise sehr schöne Gefühlsausbrüche und vor allem so Stimmungswechsel auch waren da drin. Also von Chiara, die dann wirklich immer so versucht, die Kontenance zu behalten und dann aber jetzt vor allem in der ganz neuen Folge, als sie da in der Bar sitzen und dann wirklich sie anfängt noch, also eigentlich hast du es nicht verdient, dass ich mit dir rede und dann auf einmal schreit sie da los, ich war in Berlin, du schreibst dir. Ich war in München, du schreibst dir. Du tust dir, als wäre es normal. Warum? Warum? Du hast keine Träne verdient und so. Und Vladi sitzt dir so gegenüber und hat gar keine Ahnung, wie er jetzt da vorgehen soll. Ich verstehe auch ehrlich gesagt Chiaras Argument von wegen, du tust jetzt hier so, als wäre nichts. Und es ist ja auch wirklich so, dass er da irgendwie so Sunnyboy-mäßig reinkommt, gute Laune und irgendwie, ja klar, tut es mir leid, aber irgendwie, ich will sie halt zurückgewinnen und das irgendwie so völlig normal findet, dass er jetzt so ganz normal vor ihr sitzt und so wieder so Späße mit ihr macht. Also es ist schon merkwürdig, wie man darauf reagieren soll.
Alleine wieder auch ankam am Strand, das war auch mit mein liebster Moment irgendwie, wieder da kommt und man denkt so, okay, mal gucken, in welche Richtung es geht. Und dann auf einmal sagt er so, hi, ich bin wieder da, weil ich dich liebe. Super unpassend. Die Mädels sind da so, wie, was? Du liebst sie noch? Ja, klar. Das ist so super. Read the room. So, du hast sie doch anscheinend die ganze Zeit nicht mehr gesehen oder mit der gesprochen. Und am besten finde ich ja auch, dass sie ja auch sagt, dass er ihr geschrieben hat, als er bei der anderen war.
Ja.
Das ist so eklig.
Ekelhaft. Ich fand es übrigens geil, dass Anni das Wort ekelhaft verwendet hat im Kampf der Podcast-Stars, ohne dass sie es, glaube ich, bedacht hat, dass es ja auch so ein Classic-Wort ist mittlerweile, sondern sie hat es einfach, glaube ich, ehrlich hier auch benutzt. Gut, dann würde ich fast schon sagen, sind wir am Ende dieser ganz neuen Folge, weil da passiert ja noch was und zwar Carina, Gabriela und Laura G. müssen am Strand antanzen und dann sehen sie da in der Ferne einen Mann. Nee, es ist aber auf keinen Fall Sasa, ne? Also das ist nicht Sasa. Also,
nee, das ist er nicht.
Nee, ist er nicht.
Und dann schon so, die Wege des Herrn sind unergründlich und ich schon, ach nee, komm, lauf weiter.
Ja, und dann kommt er an und kommt auch mit dem Satz an, vor allem, die Schauspielerin des Jahres. Und damit endet die Folge und wir haben einen Cliffhanger. Wir wissen ja auch noch, dass hier die andere noch ankommt, Dings.
Vanessa.
Und deswegen, ja, ist jetzt diese zweite Hälfte ja quasi eingeläutet der Staffel. Wir sind ja jetzt ungefähr bei der Hälfte. Und da scheint noch einiges abzugehen. Bin gespannt, wie die Sasa-Geschichte jetzt diese Yassin-Carina-Kiste jetzt nochmal so beeinträchtigt. Also ich glaube jetzt nicht, oder es klang jetzt zumindest nicht so, dass Sasa und sie noch groß Bock aufeinander haben, Carina, aber sag niemals nie, ne? Weil Sasa ist einer, der zieht die Frauen an und aus. Ja, dann lassen wir Ex on the Beach hinter uns. Drei spannende Folgen. Feucht, fröhlich. Vor allem feucht, naja. Wir gehen ganz kurz zu den News in dieser Woche. Wir haben nicht so viel. Ehrlich gesagt nur eine richtige News. Und zwar zu den Ochsenknechts tatsächlich. Da ist nämlich bekannt, die dritte Staffel, sie kommt. Sie ist jetzt offiziell bestätigt. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe, aber auf jeden Fall hatte ich davor schon mal die Info bekommen, dass es eine dritte Staffel gibt. Und auch über eine Sache weiß ich Bescheid, die jetzt hier gar nicht so groß Thema war in dieser Ankündigung, weil es heißt zum Beispiel hier nur da drin, dass Themen halt unter anderem die Geburt des zweiten Kindes von Cheyenne und Nino sind. Aber, und das war ja auch, also ich habe jetzt nur diese Insta-Story gesehen, ich glaube in Wilsons Story, wo Jimmys Bild nicht drauf war. So. Und das ist jetzt natürlich die große Frage, weil Jimmy hat natürlich gerade andere Probleme, ne? Also er hat ja seine Freundin, er hat ja auch immer weiter Vorwürfe von Yelis und ihrem Ex, den sie da, da bei Make Love Fake Love kennengelernt hat und so weiter. Also diese Geschichte ging ja ins Unendliche noch und jetzt ist unklar, ob Jimmy, der sich ja eh abkapseln wollte von der Familie, ob er dann quasi hier noch teilnimmt. Er war zumindest jetzt nicht auf diesem Foto drauf und ich weiß eben auch aus sicherer Quelle, dass die Beteiligten während des Drehs vor ein paar Wochen noch nicht wussten, auch, also obwohl die Staffel schon gedreht wurde vor ein paar Wochen, ob Jimmy dabei ist. Das heißt, es würde, also wenn überhaupt, wäre es quasi geheim, dass da mit ihm auch noch gedreht wird.
Ah, okay. Hä, aber das ist ja irgendwie krass. Die Kameraleute und so, die sagen dann auch nichts, oder wie?
Offensichtlich nicht. Ich nehme an, auch, dass es unterschiedliche Kameracrews pro Person sind wahrscheinlich. Mhm. Deswegen denke ich mal nicht, dass die da alle so super Bescheid wissen. Aber ich glaube, da ist tatsächlich relativ viel Ernst dabei, dass Jimmy jetzt zumindest keinen Kontakt mehr so richtig hat mit der Familie. Und dann ist es natürlich umso, oder wäre es umso interessanter, wenn er dabei wäre. Aber ich glaube, die Chancen stehen tatsächlich auch nicht so schlecht, dass er da irgendwie sich rauszieht, dann ist natürlich die Frage, wie das dann erklärt wird, ne? Also muss der da irgendwie auch thematisiert werden, dass auf einmal einer der Hauptdarsteller nicht mehr am Start ist.
Ja, vor allem frage ich mich dann auch, wie das dann aufgeteilt wird, weil der hatte ja trotzdem relativ viel Anteil an der Sendung. Und wenn Cheyenne und Nino dann auch noch die Extrasendung haben, also dann müssen die ja irgendwie gucken, weißt du, dass irgendwie das trotzdem spannend genug bleibt, dass man beides guckt.
Ja, klar, weil Cheyenne und Nino, wie du schon sagst, haben ja noch Unser Hof, ne, diese vierteilige Sendung von ihrem Bauernhof aus über das Bauernhofleben der beiden. Das, klar, wird die Sendezeit der beiden noch nach oben schrauben, deswegen müssen die sich bei Sky ja eh schon entscheiden, was ist dann Teil dieser Doku und was ist Teil von dieser Ochsenknechts jetzt. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man die Sendezeit, die Jimmy hatte, noch viel größer auf die anderen aufteilen kann, weil ich weiß nicht, zu wie vielen Sky-Sendungen Wilson Gonzalez noch eingeladen werden muss, um ihm irgendwas zu tun zu geben. Und ich weiß nicht, wie viele Charity-Dörfer Natascha noch einzuweihen hat in Afrika. Ich weiß es nicht. Aber da müssen sie sich einiges einfallen lassen, um Jimmy da auch alleine schon in Sachen Sendezeit zu ersetzen.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe natürlich Bock, dass Jimmy auf jeden Fall dabei ist. Vor allem mit dieser ganzen Konfro, die da ist. Ich fände es auch geil, wenn einfach jedes jetzt sagt, kommt, Leute, ich bin dabei.
Dann bin ich ja dabei, genau. Jimmy ist raus, ich bin dabei.
Genau, ich bin auch irgendwie trotzdem Teil eurer Familie. Yannick, weiß ich nicht, vielleicht kommt er, sagt er auch noch mal irgendwas und packt aus und dann habt ihr noch ein paar mehr Minuten zu füllen.
Oder halt Uwe lässt sich dann doch noch mal vielleicht im Viva la Diva-Kostüm breitschlagen.
Ja, damit man ihn nicht erkennt.
Uwe Ochsenknecht mittlerweile übrigens bei Viva la Diva gewesen und bei Big Performance. Zweimal in schlechten Kostümen irgendwie einbalsamiert.
Vor allem, der macht sich lustig über die Sendung seiner eigenen Familie und dann geht er aber da, lässt sich da irgendwelche komischen Prothesen da ins Gesicht kleben. Also,
hast du bis in Viva la Diva geschaut?
Nee. Wer war da noch?
Wiegald Boning war dabei noch irgendwann.
Aber den hat man bestimmt nicht erkannt. Ist ja ganz, also da ist er wirklich.
Dann war noch dabei Ralf Richter irgendwann mal.
Ralf Richter, wer ist denn das nochmal? Der mit der Kettenraucher-Typ?
Ja, ich glaube, er raucht.
Hat er nicht so eine komische, so eine Stimme, so eine
Traurig, ja, aber die müssen ja nichts sagen, ne? Also, das ist ja das Ding. Die müssen ja nur tanzen.
Ich versuche nur gerade zuzuordnen, wer das ist.
Ansonsten war noch Bruce Danell ja in der zweiten Show dabei, die ich dann aber auch nicht gesehen habe. Ansonsten ist ja wirklich jetzt dann so eigentlich Sommerloch, was ja früher Promi-Big Brother-Zeit war. Ist es aber jetzt gerade nicht, beziehungsweise, ne, Promi-Big Brother ist normalerweise eine Sache für August, September dann, eher August. Aber ja, ich weiß nicht, was ist dein Highlight in nächster Zeit so? Wie sieht es bei dir mit Vorfreude für Promi Big Brother aus? Geht's ein bisschen oder hältst du es gar nicht mehr aus?
Ich weiß nicht. Ich habe das letzte Mal an Promi Big Brother gedacht, als Jeremy Fragrance ausgezogen ist. Und danach nie wieder.
Wie heißt aber der letzte Gewinner?
Gottfried.
Gottfried Reinwald, genau. Ja, richtig.
Nee, keine Ahnung. Es ist einfach, alleine die Gewinner am Ende sagen so viel über die Staffeln aus. Ich bin weit entfernt davon. Aber zurzeit, meine Abende werden natürlich zurzeit eingenommen von, willst du raten?
Love Island UK oder was?
Ja, ja, ja schon, wie immer. Wenn ich jeden Abend schon irgendwas gucke, dann läuft 8 Wochen lang Love Island, ja.
Gab es da irgendwelche Änderungen in der UK-Staffel,
ja,
die signifikant wären,
also
schon, oder?
Signifikant vielleicht nicht, aber die Staffel ist so geil. Es macht so Spaß. Es fühlt sich an wie 2012 irgendwie. Und da sind auch nur so Leute, von denen man irgendwie das Gefühl hat, dass die so, keine Ahnung, die sind irgendwie so super echt und irgendwie gar nicht so merkwürdig, dass man denkt, ja gut, die machen da jetzt nur mit, weil die am Ende da diesen irgendeinen fetten Klamottendeal an Land ziehen, sondern die sind halt irgendwie merkwürdig, aber mega witzig und generell auch die Folgen sind richtig gut gemacht diesmal, weil normalerweise haben die das immer so mega krass gezogen mit irgendwelchen Cliffhangern, wenn irgendjemand rausgewählt wird und diesmal, ist so witzig, diesmal sind die so mega schnell, also die sagen dann so, ja, bla bla bla, das Publikum hat gewählt, die 2 unbeliebtesten Eiländer, ihr fliegt dann gleich raus. Und dann werden so die Namen genannt und die lesen so die Namen vor und dann ist so, ja, you're dumped from the island und dann ist die Folge vorbei. Und das ist halt einfach geil, also ist eine richtig gute Staffel für alle, die Bock haben, das Sommerloch zu füllen.
Die deutsche Love Island Staffel kommt ja auch noch in diesem Sommer, also ja, kann man sich vielleicht innerlich auch schon ein bisschen drauf vorbereiten. Ich hoffe, dass es alles nicht wieder zur selben Zeit kommt. Ich hoffe nicht, dass Love Island gleichzeitig mit Sommerhaus und Promi Big Brother läuft, aber
nee, glaube ich nicht.
Ich habe auf jeden Fall Bock auf Sommerhaus. Da ist jetzt schon wieder. Also ich habe jetzt tatsächlich am Wochenende, ich glaube, weiß nicht, zum 7., 8. Mal 2020 Folge 1 geschaut. Es ist einfach, es ist einfach meine Lieblings-, also ich glaube wirklich,
es ist welche
meine,
ist das?
2020, die André-Staffel, Folge 1.
Ach so,
Anspruch,
ja, ja.
Geld. Ach, Mann, die ist so geil, die Folge.
Hä, haben die nicht mal rausgenommen?
Nein. Also dann würde ich wirklich, also wenn diese Folge, nee, aber die Staffel ist unversehrt von jeglichen, da ist alles noch drin.
Okay.
Und deswegen ist
weil
die einfach,
Henrik Stoltenberg da nicht drin war.
Ja, und auch der Wendler war da nicht drin, deswegen ja, ist es alles noch möglich. Nee, aber die Folge ist einfach, also man entdeckt auch wirklich dieses geniale Storytelling, wenn man ja den Ausgang dann auch schon kennt, also auch wie André eingeführt wird im Einführungsfilm, aber auch vor allem, wie sich diese Sache zwischen Kubi, also wie Kubi wirklich minütlich abbaut. So, der geht dann doch ganz ordentlich, also klar geht er auch schon auf 180 rein, aber man merkt so, sobald er die erste Kamera sieht, dann minütlich mehren sich auch die Biere, die er sich aus dem Kühlschrank nimmt. Also wirklich auch diese Szene, ne, wie er da morgens da seine Bierflasche trinkt und wie er das dann auch immer so kommentiert, von wegen, geht er wirklich zu so 3, 4 Leuten hin und sagt so, es geht nicht anders, sorry, ich muss, also es geht nicht anders. Und es ist wirklich so traurig. Und dann geht Diana, glaube ich, auch zu ihm hin und sagt so auch, also Kubi, hier, die erste Flasche schon so früh am Morgen, gibt's ja gar nicht und so. Und Annemarie macht nur irgendwie so einen Gag, so irgendwie, ja, das erste Bier am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen und so. Und es ist alles so furchtbar traurig, wie das irgendwie so abgeht. Und dann natürlich parallel, wie gesagt, dieses Hochschaukeln zwischen Kubi und Andreas Robens, das ist einfach auch so.
Stimmt, das habe ich voll vergessen.
Ja, das ist eigentlich das ist ja fast die Hauptstory, weil diese andere Geschichte kommt ja aus dem Nichts eigentlich so ein bisschen, dass dann auf einmal Kubi gegen André. Aber das ist auch einer der unterschätzten Momente dieser ersten Folge bei der Verkündung, wer das Spiel gewinnt, was ja André und hier Dings gewinnen, seine Freundin. Mhm. Da gratulieren die mir dann am Ende alle so und sagen gut gemacht und so. Dann gratuliert ihm eben auch Kubi und Kubi gibt ihm ja dann so eine André gibt Kubi dann so einen leichten, einfach wirklich, das wurde dann auch fünfmal in Zeitlupe noch gezeigt, aber er touchiert einfach so seine Schulter, er gibt ihm so einen leichten Schlag auf die Schulter so. Und das ist ja dann der Punkt, was es wirklich zum Überkochen bringt, dieser kleine Schlag auf die Schulter, weil danach geht Kubi zu André hin und meint so, also das, ich habe das gerade so interpretiert, als würdest du mich irgendwie respektlos behandeln und so, als das macht man nicht. Also ich meine, wenn wir hier als Team zusammen kämpfen, dann kannst du mir auch einen Kopfstoß geben, so. Aber nicht, wenn wir im Gegner sind, dann macht man das nicht, dann ist es irgendwie respektlos. Und so alle denken so, was ist denn jetzt los und so. Und André auch, da fand ich ihn auch richtig witzig in dieser Szene, wie André dann darauf reagiert. Und dann gibt's ja die Szene, wie gesagt, mit dem Anspucken. Aber eigentlich die Hauptstory ist ja eigentlich Kubi gegen Andreas Robens. Und das ist einfach meisterhaft erzählt, wie sie das so hochschaukelt und wie auch Andreas Journey to Drunkenness, wie der erzählt wird, so mit den Rotweinflaschen. Und da gibt es auch so einen geilen Filter, wie dann das Bild so verschwimmt und so. Also,
ja.
Es ist schon,
ja, mit dieser auch, riesigen roten Birne auch, die da hat. Das sieht ja wirklich aus wie so eine Ampel.
Ja, und auch die Szene, wie Tim dann irgendwann auch nicht mehr genau einschätzen kann, ob jetzt Andreas voll da ist. Und dann irgendwann gibt es die Szene, wie Andreas so zu ihm hingeht und so sagt, wer bist du? So zu Tim. er kennt die Leute dann nicht mehr. Und auch Lisha und Lou sind da so mega lustig, wie sie ihn dann so versuchen, noch so runterzubringen. Aber Lou dann auch so, boah, der ist so voll, ey, das gibt's ja gar nicht. Und auch hier Martin, ne, den man auch schon vergessen hat, hier dieser Hypnotiseur, der dann irgendwann zu seiner Frau so im Badezimmer hingeht und so. Und so meint so, also, ich weiß auch nicht, du, das geht doch nicht mit Andreas, das gibt's doch nicht. Warum macht er das? Und so, und überlegen, wie sie irgendwie, wie so zwei so Oma und Opa, wie sie das so irgendwie klären sollen, dass sich jetzt die Kinder so aufführen. Und dann, gibt's ja diese legendäre Szene im Schuppen, wie dann Andreas sagt, so steht er dann so auf, die Kamera ist noch nicht mehr auf ihm drauf, so, und sagt dann irgendwie so, ja, also wenn ihr mir jetzt vor die Flinte gebt, dann hau ich ihn um. Und dann geht er so raus und das ist ja dann auch die Szene, wie dann, was man ja nicht sieht, aber wo dann anscheinend ja Sicherheitspersonal irgendwie eingeschritten ist oder so, aber dann gibt's ja so ein leichtes Aufeinandertreffen zwischen Kubi und Andreas. Und dann auf einmal, das ist dann auch die, was man merkt dann auch, dass Andreas und Caro so rausgerufen werden von der Produktion.
Ja.
Also wie sie dann auf einmal dieses Areal so verlassen und dann wieder zurückgehen in den Schuppen. Das merkt man da auch nochmal, wenn man es noch mehrfach wiederholt, die Folge wie ich, dann merkt man irgendwann, was diese ganzen Regieanweisungen anscheinend gewesen sind. Ja, und dann spuckt dann natürlich Kubi und André ist am Boden zerstört. Habe ich noch nie erlebt. Noch nie erlebt sowas. Und dann ist die Folge aus. Also, und dann diesen geilen Moment. Ich habe mir überlegt, das habe ich auch Anni schon gesagt, die ist leider gerade im Urlaub, aber Anni habe ich ja schon gesagt, ich will gerne diesen Vogelperspektiven-Shot Sommerhaus bei Nacht. Ne? Du hast es auch vor Augen, ne? Dieses Bild, quasi wo dieses leuchtende Haus und inmitten der Nacht quasi. Das will ich mir gerne so als großes Panoramagemälde ausdrucken irgendwie. Tatsächlich, aber da arbeite ich
gerade so als, ich dachte als Tapete, das gibt's doch
ja,
auch,
ja.
Dass man so riesige Motivtapeten.
Ja, ich will's so als Kunstdruck, also.
Ja, finde ich gut.
Ich finde, das ist irgendwie,
also,
ja, cool.
Ich muss bei der Folge, muss ich immer an diese Szene mit Georgina und Kubi denken, weil das so, das war
welche?
So verstörend. Ja, wie die
viele,
da.
Viele verstörende.
Ja, es gibt so viele, aber ich habe einfach immer, wie der da immer so Witze macht, die überhaupt nicht witzig sind und die immer so. Und dann einfach immer so ganz komisch gackert und sich da so wegschmeißt. Das habe ich einfach immer im Kopf. Auch so dieses Geräusch, wie die da so.
Ja, ja. Keine ich bin der Ahnung, König.
Wie die da so völlig abdreht.
Ja. Man bringe mir Wein und Trauben, sagt er auch an einer Stelle. Aber dann, aber auch geil, wie es gibt ja so eine Zwischenphase, wo Georgina noch nicht so ganz betrunken ist, wo sie dann so leicht Angst hat vor der Konfrontation und dann immer so ihn so versucht zu beruhigen irgendwie. Nee, ey, Kubi, mach mal langsam, weil das sind Bodybuilder. Bodybuilder sind die liebsten Menschen. Und Kubi ist schon die ganze Zeit so am Pöbeln gegen Andreas. Und sie dann, nee, ey, bitte, ich hab Angst, bitte hör jetzt auf und so. Und das ist auch so absurd, weil Kubi irgendwie gar nichts mehr checkt und so auf 180 ist und sie so angesoffen ist, aber trotzdem noch die Trash-Erfahrung hat, um zu riechen, okay, wir müssen jetzt hier dann trotzdem dafür sorgen, dass es nicht komplett eskaliert, weil Andreas, und das ist das Zitat von Kubi, der ist ein Mörder. Deswegen kann man da, muss man da aufpassen. Naja, das war auf jeden Fall eine kleine Rückblende zum Sommerhaus. Man merkt, wir haben Bock auf die neue Staffel. Jetzt gehen wir erstmal zu Netflix und wir gehen zu einer Show, einer Serie, die wirklich schon Netflix-Geschichte geschrieben hat und so weiter, weil das ja wirklich fast seit Beginn an eine der Serien ist, auf die man sich wirklich einigen kann, die für Netflix auch steht, und zwar Black Mirror. Black Mirror hat seine, ich glaube, 6. Staffel veröffentlicht, oder? Jetzt vor 2-3 Wochen. Und ja, wir haben uns geeinigt, dass wir nicht alle Folgen schauen, sondern uns so ein bisschen nicht aufteilen, sondern eher so versuchen, was vom Guten und was vom Schlechten zu schauen. Und welche hast du letztendlich geschaut?
Also ich muss leider sagen, ich habe nur 2 geschafft. Ich wollte eigentlich noch eine mehr gucken, aber es ging mir schlecht gestern. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Das ist keine Lüge. Ich hatte wirklich sehr dolle Kopfschmerzen und dann habe ich nur eine geguckt. Und ich habe die 2., also Lock Henry, und die 3., Beyond the Sea, habe ich geguckt.
Okay, ich habe auch die beiden und habe noch Maisie Day dazu geschaut. Weil wir ja gesagt haben, Lock Henry und Beyond the Sea sind so in der Diskussion, dass sie mit die besten sind. Wir haben auch noch gesagt, wir wollen beide die Aaron Paul-Folge schauen, was ja die Beyond the Sea-Folge ist. Und Maisie Day wurde eigentlich von allen als die schlechteste abgestempelt. Deswegen fehlen uns eigentlich nur die erste, Joan is Awful, und Demon 79, die letzte Folge. Jo, dann würde ich mal sagen, von den beiden, die du geschaut hast, was ist da die bessere deiner Meinung nach?
Ich weiß nicht, ich fand die irgendwie beide gleich gut.
Gleich gut oder gleich mittelmäßig oder gleich schlecht?
Gleich okay. Ja. Also ich war jetzt irgendwie nicht geflasht. Ich muss aber auch sagen, ich bin überhaupt kein Black Mirror-Fan. Ich glaube, ich habe in den ganzen Jahren insgesamt 3 Folgen Black Mirror gesehen.
San Junipero?
Ja.
Und?
Achso, ich dachte, du redest weiter.
Nee, das war jetzt mein Safe Guess, und ansonsten weiß ich nicht. Ja. Die Miley Cyrus-Folge wahrscheinlich?
Nee. Ich habe damals so die Älteren, da habe ich, ich glaube, so ist es die erste.
Die Schweinefolge?
Mit dem Minister und dem Schwein. Ja. Die habe ich geguckt, die fand ich auch gut. Und die andere mit diesem Bewertungssystem.
Mit
den Handys.
Ja, was ist
das? Die habe ich auch geguckt. Und das waren alle.
Nosedive heißt die, glaube ich, oder? Ist es die?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, deswegen, also ich bin kein Experte, was es angeht.
Was ist denn deiner Meinung nach dann der Kern von Black Mirror? Weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die größte Kritik an dieser Staffel, dass dieser Kern so ein bisschen verloren geht. Weil, also für meinen Begriff ist Technologie und die Risiken von Technologie und vor allem auch die Zukunft ja auch Thema bei Black Mirror.
Ja, dachte ich irgendwie auch immer. Also ich bin irgendwie davon ausgegangen, als ich jetzt angefangen habe, die Folge zu gucken, die erste, dass es mehr so, irgendwie so ein bisschen so Dystopie vielleicht oder irgendwas mit, wie irgendwelche Techniken quasi so die Gesellschaft beeinflussen können. Und dann war das aber bei beiden Folgen nicht so wirklich der Fall, sondern es ging dann eher nur so, also schon um so Abgründe von Menschen oder zu was Menschen so fähig sind. Aber so richtig tief rein ist es dann auch nicht gegangen.
Ja, also ich glaube, so richtig tief rein gehen diese Folgen ja nie, weil sie dann auch einfach zu kurz sind, glaube ich, um so richtig das auszuspielen. So. Aber eine Folge wie San Junipero, die ist natürlich nicht wegen des bahnbrechenden Konzepts oder wegen der Technologie, die da präsentiert wurde, deswegen so abgegangen oder so gut bewertet worden, sondern weil da die Figuren so gut funktioniert haben und weil da irgendwie auch das Emotionale gut zusammengepasst hat. Aber ich habe auch das Gefühl, also eigentlich Technologie und die Risiken von Technologie und wie sieht unsere Zukunft aus und welche Risiken birgt unsere Zukunft, wo wir uns gerade hin entwickeln. Also so ein bisschen so eine Warnung, wie die Zukunft aussehen könnte, wenn wir nicht aufpassen. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen abhanden gekommen in dieser Staffel. Also Beyond the Sea könnte man sagen, geht in so eine Richtung, aber ehrlich gesagt war die Folge so. Also ich finde, Aaron Paul macht's gut, der andere Typ macht's auch gut und Kate Mara macht's auch wie immer gut, aber das Konzept war mir bis zum Ende noch nicht so ganz klar, warum das Also warum das so erstrebenswert überhaupt ist, beziehungsweise warum es so ist, wie es da ausgespielt wurde, weil ich hätte dieses System, also es geht ja in dieser Folge kurz gesagt um einen oder zwei Astronauten, die in einer Weltraumkapsel da irgendwelche Arbeiten machen, aber das Bahnbrechende ist, dass es eine Technologie gibt, die es ihnen erlaubt, quasi als echte Menschen da in dieser Weltraumkapsel zu sein und parallel aber ein Replika zu haben, also von sich selbst eine identische Person sozusagen, die dann unten bei ihren Familien gleichzeitig weiterlebt. Das ist das Replika und oben in der Raumkapsel leben die echten Menschen. Und das ist halt von Beginn an irgendwie so komisch, weil warum ist es nicht andersrum? Also warum leben die echten
das
Menschen nicht
unten? Das verstehe ich auch nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das liegt an mir und ich verstehe irgendwas nicht. Und dann war irgendwie so 20 Minuten waren rum und es wurde auch immer noch nicht erklärt, was genau die da machen und was die Mission ist überhaupt so. Also ich brauche jetzt nicht die mega krassen Details, aber also es wurde ja gar nicht darauf eingegangen. Und dann hat mich das auch ein bisschen genervt, dass es ja anscheinend voll das krasse, bahnbrechende System ist. Und die beiden Astronauten sind ja auch so bekannt und ein bisschen so Celebrities. Und dann kommt aber die NASA oder wer auch immer nicht darauf, dass es vielleicht schlau wäre, mehrere Replika anzufertigen. Weil wenn eine Replika in der echten Welt, der irgendwas zustößt und die stirbt oder zerstört wird, dass dann der Typ nur noch in der Weltraumkapsel leben kann. Also daran muss man doch eigentlich denken.
Ja.
Das war irgendwie so low.
Ja, es war irgendwie ein bisschen hingebogen. Also ich weiß auch nicht. Diese Folgen haben ja, weil sie eben immer auf die Zukunft normalerweise abzielen oder irgendwie so eine Art Warnung sein können, dann auch immer bei einem selbst so sehr viele Gedanken ausgelöst, was könnte das bedeuten, was müssen wir jetzt irgendwie ändern oder was ist irgendwie tatsächlich so ein Risiko. Und aus dieser Folge ziehe ich jetzt relativ wenig, also weil eben das Konzept so ein bisschen merkwürdig ist, aber ich weiß auch nicht, was ich jetzt da davon irgendwie halten soll, also was ist jetzt so groß die Aussage davon? Also diese Kiste mit dem Weltraum und dem ganzen Replika-Zeug, das ist irgendwie so irrelevant irgendwie, habe ich das Gefühl.
Ja, ist echt so. Ja, es ging halt null darum. Es war dann am Ende nur irgendwie, ja, okay, keine Ahnung, da gibt's dann so eine komische Dreiecksgeschichte, die halt, ja, nicht gut endet. Aber das war auch irgendwie vorhersehbar.
Ja, und vor allem dieser letzte Dialog ist auch fürchterlich, also zwischen Aaron Paul und dem Typen oben dann.
Ja, das
was
ganze
dann passiert.
Ende, das hat mich richtig aufgeregt. Da habe ich dann schon abgeschaltet. Also nicht so innerlich habe ich abgeschaltet und war dann schon so, ja, komm, bla, macht noch irgendwas Schlimmes und dann ist es vorbei.
Naja, gehen wir mal zu Loch Henry, was meiner Meinung nach schon eine ziemlich gute Folge war. Also die hat einfach für mich atmosphärisch so geklappt. So, dieses Setting war cool. Ich mag Schottland. Ich mag auch, bin auch großer Fan von Loch Ness und so. Und da irgendwie in dieser Gegend da zu sein. Und dann auch, ja, gibt es so ein junges Paar, ein junger Filmstudent und seine Freundin von der Filmschule. Die gehen quasi in sein Heimatdorf, ein kleines Dorf in Schottland, und machen Besuch bei seiner Mutter und auch bei seinem Freund da in der Kneipe und so. Alles sehr dörflich und man merkt schon auch, dass sie schwarz ist, ist da jetzt nicht so, also ist auf jeden Fall neu für die Leute da. Dann wollen sie da ursprünglich hin, um eine Geschichte zu machen, so eine Arzi-Fazi-Documentary über einen Eiermann. Irgendwie ein Typ, der irgendwie Eier sammelt oder sowas in der Art. Und,
der beschützt die.
Der beschützt die Eier, genau. Und dann hat aber dieser Freund von ihm, der die Kneipe hat, hat dann aber noch eine andere Geschichte auf Lager, und zwar, dass es in diesem Dorf irgendwie einen bekannten Mann gab, der einen relativ großen Skandal hatte, und zwar, dass er irgendwie von der Polizei hochgenommen wurde. Also sein Vater von diesem Filmstudenten war auch Polizei und war eben auch an dieser Ermittlung beteiligt, die dann besagt hat, dass dieser eine Einzelgänger da in dieser Gemeinde Menschen in seinem Keller gehalten hat und da quasi gequält hat. Also es war einfach so ein Mörder und der ist vor ein paar Jahren, hat hier so ein Unwesen getrieben und wurde eben auch schon, er hat sich selber erschossen und auch seine Familie und so weiter. Große Tragödie in diesem Dorf, und dann hatte die Filmstudentin da, also die Freundin von dem Typen, hatte dann die Idee, machen wir doch darüber vielleicht einfach unsere Dokumentation und machen da und versuchen das auch irgendwie an große Streaming-Anbieter zu verkaufen, und das ist dann quasi der Technologieaspekt oder soll das zumindest sein, dass ja, so ein bisschen dieses True-Crime-Ding so ein bisschen hinterfragt wird und ja, dass quasi alles für die gute Geschichte, egal welche Traumata da ausgegraben werden und so weiter, das ist dann letztendlich das, was, glaube ich, hier ja kritisiert werden sollte, was ja auch relativ lustig ist, weil es auf Netflix läuft und es ja auch dann diesen Streamberry ist quasi das analog dazu in der Black Mirror-Welt, also Netflix mit auch so mit roter Schrift und so weiter. Die sind dann hier eben der ausstrahlende Streaming-Sender von dieser Dokumentation, die da am Ende produziert werden soll. Und ja, dieser Fall, den sie da quasi wieder auffrischen, der hat Wurzeln, die auch in der eigenen Geschichte dieser Familie stecken, um das jetzt mal spoilerfrei zu sagen.
Ja, so, ich fand das mega cool, dass es um so True Crime geht, weil es ja super aktuell ist. Und habe mich dann auch so gefreut und dachte so, ah geil, so wenn das irgendwie richtig angegangen wird. Und dann ist es ja auch so ein bisschen selbstironisch, weil ne, Netflix hat ja so viel True Crime-Zeug, wovon ja vieles auch echt irgendwie fragwürdig ist. Und dann wird es mit irgendwelchen Preisen ausgezeichnet und man denkt sich so, ja okay, so die Opfer leben halt und bekommen das alles mit. Und dann gab es einen Punkt, also ohne zu spoilern, wo die Charaktere plötzlich super kopflos und dumm nur noch gehandelt haben. Und das hat mich mega aufgeregt irgendwie in der Geschichte. So, warum ist das immer so, dass dann so ein Moment genutzt wird, um die Story voranzutreiben, in denen dann die Leute einfach nur noch dumm sind? Also ich weiß nicht, vielleicht übertreibe ich da irgendwie auch, aber es war mir dann, irgendwie hat mir das ein bisschen dann die Geschichte so versaut. Und dann wurde da gar nicht mehr so doll auf True Crime eingegangen. Also am Ende noch so ein bisschen, weil da gibt es ja dann auch noch quasi so einen Trailer zu der Doku. Und der ist halt auch, ja, so super Netflix-mäßig, wie der halt auch von allen echten True Crime-Sachen so gemacht wird. Aber ansonsten, ich dachte dann irgendwie so, ja, irgendwie hätte man da noch ein bisschen mehr draus machen können. Das war dann halt so, ja, weiß ich nicht. Also,
ja,
es hat also mich dann, ja, irgendwie war ich dann so ein bisschen enttäuscht.
Ja, ich finde halt, die Aussage trifft nicht so ganz die Aktualität des Themas. Also eben diese Sache, dass man ja die Täter mehr abfeiert als die Opfer, beziehungsweise dass die Opfer irgendwie ja unfair behandelt werden in diesen Dokumentationen und quasi das Trauma der Leute drumherum, die mit den Opfern zu tun haben, wieder aufgelebt wird durch solche Formate. Das wird ja hier gar nicht angesprochen. Also es geht ja auch um letztendlich um den Täter oder ne, das, also die Leute, die dahinter stecken. Klar, man kann sich am Ende so, wenn man dann diesen Trailer sieht, so hinterfragen, würde man das jetzt selbst schauen? Und dann sage ich aber, ja, aber was ist dann daran so schlimm? Weil irgendwie, es wird vielleicht auch ein bisschen hinterfragt, so die Motivation von den Machenden, also ne, jetzt gerade von dem Filmstudenten so oder auch von der Freundin sozusagen, dass es egal ist quasi, auch wenn es ja Leute gibt, die nicht wollen, dass diese Geschichte nochmal ausgegraben wird, trotzdem einfach nur, um Awards abzustauben, um irgendwie Ruhm und Geld ja auch zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das der Kern der Kritik ist gerade so. Also ich habe das Gefühl eben nicht, dass es dann so super aktuell ist, sondern eher so eine 2017er Diskussion irgendwie ist, die jetzt hier nochmal ein paar Jahre zu spät auch irgendwie kommt.
Es gab so zwei Momente, halt einmal, wo der Typ halt so sagt, nee, eigentlich, er will das nicht machen, weil sein Vater, ne, ist ja indirekt dadurch ums Leben gekommen. Und deswegen, das ist ihm irgendwie alles zu nah da dran, an diesen Erinnerungen. Das war halt so ein Moment. Und dann am Ende gibt's irgendwie noch mal so einen, wo so ein bisschen darauf eingegangen wird, dass er dann auch oft irgendwie, ja, so, dass es dann so oft auch Verfilmungen gibt und irgendwie Opfer, ja, als Charaktere dargestellt werden und sowas. Aber das waren halt zwei Momente in 50 Minuten. Und dann denke ich mir so, es war ja am Ende was eigentlich eine klassische Crime Story.
Ja, oder ein Horrorfilm einfach. Und dann
verstehe ich irgendwie den Twist nicht so richtig daran.
Ja, auch das passt jetzt einfach lose zu Black Mirror, finde ich jetzt so. Also ein okayer Film, so ein Horrorfilm, der auch eben ganz gut funktioniert und ganz gute Spannungsmomente hat, aber ich habe da jetzt nicht so dieses Ding, dass ich da irgendwie tagelang noch drüber nachdenke, sondern das ist einfach recht schnell wieder vergessen, glaube ich. Aber nö, an sich, wie gesagt, das Setting gefällt mir und auch das Thema grundsätzlich und auch als jemand, der dann, also ich bin ja vor allem gerade im Podcast, also auch im Storytelling-Podcast-Geschäft und da ist es halt tatsächlich so, dass diese Personal Stories, also sobald du als Host irgendeine persönliche Verwicklung hast mit der Geschichte, ja, dass es halt einfach gefragt ist. Und das ist schon so ein Trend, den man irgendwie kritisch sehen darf, weil teilweise eben auch, das merkt man auch in anderen Podcasts, so teilweise das irgendwie so hinkonstruiert wird, dass der Host irgendwas mit dem Thema zu tun hat. Das kann man kritisch sehen, aber es ist jetzt nicht so dieses Riesenthema. Da hätte sich was anderes in dem Themenbereich True Crime auf jeden Fall mehr angeboten. Und das wird hier so ein bisschen zu kurz abgehandelt, habe ich das Gefühl.
Ja.
Ja, und Maisie Day, da will ich ehrlich gesagt gar nicht viel drüber sprechen. Das ist tatsächlich einfach keine gute Folge. Also da spielt Sasi Beetz die Hauptrolle, ne, unsere deutsche Schauspielerin, die ja auch bei Atlanta zum Beispiel mitspielt. Und sie spielt da eine Paparazza, glaube ich, wie sie auf die weibliche Version davon heißt. Also eine weibliche Paparazzi.
Das habe ich noch nie gehört.
Naja, der Singular ist Paparazzo, ein Paparazzo. Und Paparazzi ist der Plural. Und ja, deswegen denke ich, sie ist eine Paparazza. Ich will gar nicht so viel über den Inhalt sagen, weil es ist eine Diskussion, die man hätte vor 30 Jahren schon führen können, über das Thema,
ja, wie weit. Ja, ich dachte auch so, das klingt irgendwie ein bisschen wie so Britney Spears-mäßig.
Ja, genau. Es ist wirklich, also es geht auch um nicht viel mehr. Also wie weit dürfen sozusagen Paparazzi gehen? Also mehr ist nicht die Kernfrage letztendlich. Wie viel macht man für das perfekte Foto und so? Und ja, das hat dann noch so einen übernatürlichen Touch, der eben auch nicht so ganz zu Black Mirror passt. So, deswegen checke ich die auch nicht so ganz. Aber ja, die ist einfach, es ist einfach auch langweilig, muss man sagen. Also dafür, dass es dann auch relativ grafisch wird, ist es einfach langweilig, muss man sagen. Und das ist kein gutes Zeichen. Ja, und Demon 79 spielt der 1979, habe ich nicht gesehen, aber auch hier ein bisschen fraglich, weil es ja auch in der Vergangenheit mal wieder spielt. Hatten wir auch schon einige gute, ne? Auch San Jeremy Perro hat ja in den 80ern gespielt und Joan is Awful ist ja ein, ich glaube, da geht es ja auch, glaube ich, so ein bisschen um Streamberry, oder? Ja. Da geht es auch so ein bisschen um Netflix-Kritik, wenn ich das richtig verstanden habe. War jetzt nicht der Riesenwurf, diese Staffel. Auch die letzte Staffel mit den 3 Folgen war ja jetzt nicht, hat jetzt keine Bäume ausgerissen, aber ich habe das Gefühl, man entfernt sich so ein bisschen weiter vom Kern von Black Mirror und das in einer Zeit, in der ja Charlie Brooker, glaube ich, heißt er ja, der Black Mirror macht, ja zu Corona-Zeiten gesagt hat, er macht jetzt gerade keine Staffel, weil er den Leuten das gerade nicht zumuten will. Und jetzt hat er quasi 4 Jahre Zeit, diese Staffel irgendwie zu machen. Und dann ist das, was ihm einfällt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, gerade die Corona-Zeit hat doch so viele Sachen in Sachen Technologie und gerade auch jetzt in letzter Zeit, alleine KI. Klar, das kommt jetzt ein bisschen zu kurz wahrscheinlich, aber diese ganzen Errungenschaften und so der letzten 2-3 Jahre, da hätte man sich ein bisschen mehr daran abarbeiten können, als so, weiß nicht, solche Sachen hier nochmal rauszuholen. Naja, das ist auf jeden Fall Black Mirror Staffel 6. Dann gehen wir jetzt noch abschließend in ein Spiel und wir spielen mal wieder eins, was den Leuten eigentlich immer relativ viel Spaß macht, und zwar Ordni, das Intro-Quiz. Du musst TV-Intros rückwärts erkennen und ist eigentlich selbsterklärend, deswegen würde ich sagen, legen wir gleich los, oder?
Mhm.
Sehr gut, dann kommt hier Ordni Nummer 1, du musst erkennen, welches Intro steckt dahinter. Das?
Hä? Ich habe da gar nichts erkannt. So am Anfang hat man ja fast nichts gehört.
Wieso?
Ja, weiß ja nicht. Irgendwie kamen gar nicht so viele Töne. Es war alles so mystisch.
Was ist die mystischste Sendung, die du kennst?
Mystisch. Irgendwas mit Hexen wahrscheinlich.
Ah, nicht ganz.
Okay, wow. Oh Mann, ich hasse das.
Wenn du es dann weißt, dann könnte man sagen, doch, mit 2 Hexen, die sich hier einen Streit liefern, der sich gewaschen hat.
Oh Mann, ich habe das Gefühl, alle Leute, die das jetzt hören, die werden sofort verstehen.
Das kann ich definitiv ausschließen. Ahnung. Also ich glaube, du bist prädestiniert dafür, dass du als eine von den 5%, also als eine von 5% gerade weißt, um was es geht. Ich glaube, die anderen 95% haben gar keine Ahnung.
Mich verwirrt's, weil da ist ja nicht mal irgendwie Gesang oder so. Wenn es eine Kindersendung wäre, dann wäre bestimmt Gesang dabei.
Es ist keine Kindersendung.
Ich weiß es echt nicht. Ich sage, es ist Ich kenne nichts, was so klingt. Mir fällt gar nichts ein gerade. Ich kenne nur Charmed, aber die haben den Dismiss-Song, glaube ich. Und das ist er nicht. Also, keine Ahnung.
Ja, Dismissed auf jeden Fall, was du gesagt hast. Deswegen, hast du verstanden? Oder hast du einfach es nicht für lustig befunden?
Ich hab's verstanden. Okay. Aber ich wollte nicht lachen, weil es frech war.
Okay, die richtige Antwort ist natürlich die mystischste Sendung, die ich kenne, und zwar Hubert und Matthias, die Hochzeit. Es ist natürlich...
Junge Dennis, was war das für ein Tipp? Du hast mich noch weiter
Ich habe gesagt, das hilft dir nicht.
Zwei Hexen, also Vesna und Julia oder was?
Ja. Ich habe dir gesagt, das wird dir nicht helfen.
Also auch diese Melodie, ich hätte gar nicht gewusst, wie die vorwärts klingt.
Und so ungefähr.
Scheiße. Naja,
neue Chance, neues Ordni, neues Glück. Deswegen, hier kommt Ordni Nummer 2.
Also mein erster Gedanke war Game of Thrones, okay. Aber am Ende klang es jetzt irgendwie doch nicht mehr danach, weil eigentlich ist ja da die ganze Zeit dieses du 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 und rückwärts wäre es dann du du du.
Ja, mach mal.
Aber irgendwie hat man das da gar nicht so rausgehört, aber vielleicht ist es einfach rückwärts nicht so eindeutig. Ja, aber was anderes fällt mir nicht ein. Ich sag einfach Game of Thrones.
Game of Thrones, sagst du.
Game of Thrones.
Game of Thrones ist leider falsch. Es ist eine Serie aus einer ähnlichen Ära und auch eine mit einer sehr großen Fangemeinde. Aber sie kommt aus Großbritannien. Und zwar ist es Sherlock.
Ah, Sherlock. Ja gut, das weiß ich. Keine Ahnung.
Wie, weißt du, hast keine Ahnung?
Ich habe das nicht richtig geguckt.
Was heißt nicht richtig? Es reicht ja, wenn du das Intro kennst.
Ja, aber wenn ich das nicht gucke, ich gucke mir doch nicht einfach nur Intros an.
Ich schon.
Okay.
Mach ich wirklich?
Ich habe da vielleicht mal so 3 Folgen gesehen.
Du warst also keine von der I'm Sherlocked. Mit so einem YouTube-Beutel I'm Sherlocked hast du nicht gehabt?
Nee. Ja, ich war auch keine von den Superfans auf Tumblr, die immer Sherlock und Watson geschippt haben.
Und Sherlock und Moriarty?
Nee, war auch ich nicht.
Okay, schade. Naja, dann haben wir 0 von 2 bisher, aber ich bin überzeugt, dass du das letzte Intro rausbekommst. Ordni Nummer 3.
Wahnsinnig lang, auf jeden Fall.
Wahnsinnig lang und wahnsinnig schön.
Ja. Ja, es ist Caillou.
Ja, dann sag einmal kurz, sing auf. Einmal kurz vorwärts noch.
Ich bin schon groß und wir kommen doch ein Spiel mit mir.
Ich lade dich ein, ich bin Caillou. Und so weiter und so fort, genau, richtig. Ja, sehr stark, dann hast du also 1 von 3 ist eine gute Quote, bist immer noch über 20%, das ist nicht schlecht. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Das war Ordni, das total verrückte Intro-Quiz, in der Woche auch wieder extra total verrückt. Muy caliente, würde ich fast schon sagen, in dieser Woche.
Caliente.
Caliente, genau. Ihr könnt Nathalie folgen unter @NathalieK bei Twitter. Mir könnt ihr folgen unter @DennisDerDödel bei Twitter, bei Instagram und bei TikTok natürlich auch. Und ihr könnt Fernsehen für alle vor allem folgen bei Instagram unter @Fernsehen für alle. Das würde uns besonders freuen, wenn ihr euch da ranhaltet und uns persönliche Nachrichten schreibt. Wir brauchen Nachrichten, wir brauchen Sachen, auf die wir eingehen können, wir brauchen Leute, mit denen wir einfach auch mal schreiben, also wenn ihr auch, also einfach mal schreiben, so auch, wie, einfach wie es geht auch teilweise.
Seid unsere Bitch.
Ja, genau, wir haben auch Feuer für euch, von daher könnt ihr das gerne machen. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an Nathalie.
Danke, gerne.
Nächste Woche dann natürlich weiterhin alles zu Extra on the Beach. Außerdem geht, das darf man natürlich nicht vergessen, nicht unterschlagen vor allem, in der nächsten Woche werden wir vielleicht uns äußern zu Beauty and the Nerds, der neuen Staffel natürlich. Die ging natürlich am Donnerstag schon los. Außerdem schauen wir, was sonst noch so im Fernsehen läuft. Es gibt immer noch die Yoku-Doku, die ich noch schauen will. Die Yoku-Doku-Doku und so weiter. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir rufen jetzt erstmal bei Jimmy Blue an und fragen, ob er...
Hey Jimmy, hey, what's up?
Hey Jimmy, hey, what's up, genau.